Schön, dass ihr da seid. Nach diesem langen und harten Sommer kommen wir wieder zusammen und möchte vor allem die begrüßen, die heute das erste Mal da sind. Fühlt euch wie zu Hause. Heute geht es um ein besonderes Thema und beim Einstieg ist mir eine Begebenheit aus meinem Leben eingefallen. Ich habe mal auf einem Hof gewohnt, also so ein Bauernhof. Es war meine erste Gemeindestelle und ich habe da unterm Dach gewohnt und unten haben meine Vermieter, es war ein älteres Ehepaar, und die Marianne, der habe ich einmal mein Leid geklagt, dass ich unsterblich verliebt bin in eine Frau, aber die hat schon einen Freund. Und als ich ihr das so erzählt habe, kommt es von ihr wie aus der Pistole geschossen. Und das hätte ich nie erwartet, den Satz. Sie sagt, dann spann sie ihm halt aus. Und das von der Waldraut, nicht von der Waldraut, sondern von der... Und das von der Marianne, so ein Satz. Aber es war ein guter Satz, den habe ich mir auch so ein bisschen zu Herzen nehmen können. Bin heute auch glücklich verheiratet mit eben diesiger. Aber so ähnlich ist es auch, wenn man die Geschichte heute liest, um die es heute geht, die Geschichte vom ungerechten Verwalter, die liest man und denkt sich, na, das hat er jetzt nicht wirklich so gesagt, der Jesus. Das kann nicht sein. Das passt jetzt überhaupt nicht zu seinem sonstigen Portfolio, was er sonst erzählt. Das ist jetzt völlig aus der Reihe. Und ich möchte euch diese Geschichte mal vorlesen und ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr denkt, na, das kann es nicht sein. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, also Feldarbeit. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also mir ging es schon so, hä? Gibt's nicht. Was ist denn das für eine komische Geschichte? Und das Ende, da diese Sprüche am Ende sind auch nochmal komisch. Wer soll das bitte schön verstehen? Und in den Ferien habe ich gedacht, die gönne ich mir jetzt mal die Herausforderung, zu sagen, ich nehme mal so einen Text, über den wird auch nicht so oft gepredigt, weil der etwas befremdlich ist. Und ich möchte mit euch diesen Text aber angucken. Und das ist meine Gliederung, die ist kurz und bündig hier. Und jeden Punkt möchte ich mit euch abhandeln, um mal genau hinzuschauen, um was geht's da eigentlich. Und ich möchte mit euch beginnen mit der Frage, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Wer ist denn dieser ungerechte Verwalter? Also, Punkt 1, die Person. Ungerecht ist er, so sagt es Luther in der Überschrift. Die Hoffnung für alle beschimpft ihn sogar als durchtrieben. Und die Gute-Nachricht-Bibel und Neues Leben bezeichnen ihn als Betrüger. Also ein böser Mensch, so denkt man zumindest, wenn man diese Übersetzungen liest. Und was wissen wir eigentlich über ihn? Wir wissen zunächst mal nur, er ist Ökonom. Also er ist Verwalter, er hat ein Gut zu verwalten. Sein Herr ist wahrscheinlich so Großgrundbesitzer, der hat ziemlich viel auf jeden Fall. Und er ist Verwalter von einem gewissen Teil davon. Verwalter heißt jetzt, er hat völlig freie Hand. Wahrscheinlich lebt er noch nicht mal da bei seinem Herrn, sondern irgendwo da, wo diese Ländereien sind. Und da hat er mit den Arbeitern und mit all denen zu tun. Und er verwaltet, er hat völlig freie Hand. Er kann machen und tun, was er will. Ab und zu muss er mal Rechenschaft ablegen und muss zeigen, dass die Bilanz nach oben geht und nicht nach unten. Das ist alles, was er tun muss. Aber ansonsten ist er eigentlich sein eigener Chef, sein eigener Herr. Und dieser Ökonom, der wird jetzt einfach angeschwärzt. Also er hat Neider. Das haben ja alle Leute, die irgendwie ganz oben sind und die Leitungspositionen haben, haben auch Neider. Und er wird angeschwärzt. Er würde das Geld verschwenden, verschleudern. Was macht er denn mit dem Geld? Das steht nicht, leider nicht da, was er damit macht. Aber was er damit machen könnte, ist erstens, dass er das in die eigene Tasche wirtschaftet. Das würde bedeuten, er wäre ein ziemlich böser und gemeiner Mensch. Dann hätten die Übersetzungen recht, die gute Nachricht, neues Leben, sagen, er ist Betrüger. Dann müsste man sagen, oh ja, das ist ein Betrüger. Kann sein, steht nicht da. Er könnte aber auch zweitens einfach jemand sein, der schlecht mit Geld umgehen kann. Also der vielleicht falsch investiert und am Ende viel verliert, also dann wäre er ein Unglücksrabe. Dann würde er mir leid tun. Oder dritte Möglichkeit, was er auch machen kann mit dem Geld, das heißt nämlich, er verschleudert das, so wie in dem Gleichnis vom Sämann, das gleiche Wort, der sät es großzügig den Samen aus, so ist auch er jemand, der großzügig aussät. Es könnte sein, dass er ein ziemlich weiches Herz hat. Dass er nicht so ein harter Geschäftsmann ist und dann kommst du halt auch zu nichts, wenn du das Geld dann nicht einforderst und wenn du nicht knallhart bist, kann sein, dass er einfach zu weich ist. Dann wäre er aber auch kein Betrüger. Dann wäre er vielleicht ein ganz netter Kerl, der halt einen falschen Job hat. Was von diesen drei Möglichkeiten stimmt jetzt? Die Übersetzungen, die legen sich hauptsächlich auf das erste fest, er ist ein Betrüger, er ist ein böser Mensch, steht aber so nicht drin. Ich würde fast vermuten, er ist kein böser Mensch, weil sonst hätte er nämlich sein Herr was gegen ihn in der Hand und könnte ihn anklagen und könnte ihn vor Gericht zerren. Das ist aber nicht das Schicksal, was ihn erwartet. Er hat jetzt Angst, entlassen zu werden, ja. Aber scheinbar hat er nichts verbrochen, wo man sagen könnte, dafür muss er jetzt büßen oder das muss er zurückzahlen. Sondern er hat einfach das Geld irgendwie zu großzügig verschleudert. Also ganz so böse, glaube ich, ist er nicht. Und es ist auch nur ein Verdacht, den sein Herr hat. Das wird ihm ja angetragen, da der verschleudert sein Geld. Und dann lässt er ihn zu sich holen aufgrund dieses Verdachts und sagt, okay, lege die Rechenschaft ab über alles. Jetzt zeigst du mal deine Bücher. Jetzt will ich alles sehen. Ich will alle Zahlen haben. Ich gebe dir ein paar Tage Zeit dafür. Und dann schauen wir mal. Aber so kannst du nicht mein Verwalter sein. So, er entlässt ihn eigentlich schon vorher. Noch nicht ganz, weil er muss ja erst noch die Bücher und die Rechenschaft. Aber eigentlich sagt er ihm schon vorher, du kannst nicht mein Verwalter sein. Finde ich auch ungerecht. Ja, bevor man den Verdacht prüft, wird er sozusagen schon fast so gut wie rausgeschmissen. So, jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt. Nachdem wir die Person angeguckt haben, kommt diese Person jetzt in eine gewisse Denkpause. Diese Person muss jetzt überlegen, weil sie in einer absoluten Sackgasse ist. Er weiß, wenn er seinen Job verliert, dann rutscht er ab. Dann kann er entweder sagen, er kriegt irgendwo einen Job als Feldarbeiter, aber er merkt, das ist nicht so seins. Kann er nicht. Oder die zweite Möglichkeit, er wird Bettler. Er kann sich irgendwo hinsetzen und betteln. Also er merkt, seine Fälle schwimmen ihm davon. Wenn er nicht mehr in den Kreisen verkehrt, in denen er jetzt ist, dann hat er nichts vorzuweisen. Er kann nichts, er hat nichts, er ist abgerutscht. Und diese große Not bringt ihn jetzt dazu, nachzudenken. Also wir lesen jetzt hier, in dem Text von einem Selbstgespräch. Und in so orientalischen Texten sind Selbstgespräche sehr selten, die kommen nicht so oft vor. Ja, bei uns kann man ja ganze Bücher lesen, die letztendlich nur Selbstgespräche sind oder Selbstreflexionen. Aber damals war das eher unüblich. Und es kamen aber so Selbstgespräche, wenn es wichtig geworden ist. Wenn wichtige Entscheidungen gefällt worden sind, die werden ja nicht irgendwo in der Öffentlichkeit oder auf großen Bühnen zelebriert, sondern die triffst du ganz allein im Stillen für dich. Und das passiert jetzt. Er trifft diese Entscheidung, er merkt, ich kann nichts, ich habe nichts, ich rutsch ab. Und dann steht in dem Text das Wort gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Er hat jetzt die zündende Idee. Er hat jetzt die Lösung gefunden, die ihn retten kann. Und hier steht wirklich das schöne Wort gefunden. Wie in dem Text vorher, also Lukas 15, sind drei Geschichten, da geht es immer ums Finden. Verlieren und Finden. Und er verliert jetzt auch alles, aber er findet jetzt etwas, eine gute Idee. Und diese Idee, die setzt er auch sofort um. Das ist jetzt die Lösung. Die Lösung ist folgende. Er ruft alle Schuldner seines Herrn zu sich, so einer nach dem anderen, und jeden fragt er, wie viel bist du schuldig? Und der erste sagt zum Beispiel 100 Fässer Öl, Olivenöl. Das ist jetzt richtig viel, das sind ungefähr 400 Liter. Also kann man ein schönes Bad drin nehmen. Das ist eine Menge von Öl und eine Menge von Geld, die da dahinter steckt. Da brauchst du erstmal 150 Ölbäume, um das in einem Jahr gewinnen zu können. Und das ist richtig viel. Also da merkt man schon, in den Kreisen, in denen er sich bewegt, sein Herr, der ist ultrareich und der hat mit Leuten zu tun, die auch viel haben. Aber es ist auch klar, wenn jemand so viel Schulden hat, das zahlt er nicht mal schnell so zurück, passt schon. Ja. Sondern das ist richtig, vielleicht sogar schon existenzbedrohend, wenn man solche Schuldenmengen hat, solche Berge von Schulden. Wenn er jetzt noch Zinsen dafür zahlen muss, dann wird es ja jedes Jahr noch ein bisschen mehr. Das zahlst du nicht einfach mal so schnell zurück. Den zweiten fragt er ja, wie viel hast du Schulden? Er hat 100 Sack Weizen. Das ist auch eine unheimliche Menge. Ja, da brauchst du 40 Hektar Land, um das gewinnen zu können. Also richtig, richtig krass. Man merkt, der Verwalter ist gar nicht so sehr der Ungerechte in der Geschichte, sondern was ganz ungerecht ist, ist das System, in dem und für das er arbeitet. Er hat jahrelang als Verwalter ein System verwalten müssen, wo es um viel Geld geht und oft auch um viel Ungerechtigkeit. Und jetzt macht er was sehr Geniales. Also genial ist so eine Sache, gell? Es ist jetzt so, wo wir schon Bauchschmerzen kriegen und sagen, puh, das ist aber jetzt nicht ganz korrekt, was du machst. Du veruntreust jetzt Gelder von deinem Herrn. Und was er macht ist, trotzdem ist es völlig legal. Ja. Er sagt zu dem Ersten, wie viel schuldest du? 100. Und dann gab es damals so Täfelchen, so Wachstäfelchen, die haben wir so aufklappen können. Und da war dann der Betrag drin gestanden, den der Schuldner schuldet. Den hat er selber eingetragen. Ein Schuldner hat seinen Schuldbetrag selbst in diese Tafel eingeritzt. Und er hat also diese Tafel aufgeklappt und hat ihn gefragt, wie viel schuldest du? Und er wusste das sofort, 100 Fässer. Und da hat er ihm das Wachstäfelchen hingeschoben und hat gesagt, schreib 50. Und der hat es dann selber eingetragen, 50. Wenn der Verwalter ihm das sagt, der Verwalter hat völliges Recht, der kann damit machen und tun, was er will. Er hat völlig freie Hand. Es ist auch danach absolut rechtsgültig, nicht anzufechten. Wenn da 50 steht, dann steht da 50 aus, fertig. Also Wachstäfelchen wieder zugeklappt und beim nächsten ging es um diese 100 Sack Weizen, schreib 80. Also hat der Schuldner 80 geschrieben, Wachstäfelchen zugeklappt, rechtsgültig ist erledigt. Und so hat er das mit allen Schuldnern gemacht, jedem hat er so ein bisschen was erlassen. Seine Idee, die war aber genial, trotzdem dahinter, hinter diesem, naja, schwierig. Seine Idee war, was habe ich denn noch, wenn ich nichts mehr habe? Seine Frage war, wer nimmt mich dann noch auf? Bei wem kann ich klingeln und der macht die Tür auf und sagt, ach schön, dass du da bist. Wer nimmt mich auf? Wer mag mich dann noch? Wer kümmert sich dann um mich? Wer lässt mich in sein Haus? Wer lässt mich an seinem Tisch essen? Wer gibt mir vielleicht eine neue Anstellung? Wer ist mir gegenüber gut gesonnen, wenn das Geld zu Ende geht? Und ich davon nichts mehr habe. Ist eine sehr geniale Frage, die wir uns öfter stellen sollten. Was ist eigentlich, wenn mein Besitz zu Ende geht, wenn ich nichts mehr habe? Wer nimmt mich dann auf? Wer kümmert sich um mich? Denn das ist ja der wahre Wert im Leben. Und das macht Jesus mit diesem Gleichnis sehr deutlich. Wenn du dich aufs Geld verlässt, dann bist du verlassen. Das trägt dich eine Weile, vielleicht trägt sich auch eine Langeweile, aber irgendwann geht es immer zu Ende. Wer nimmt dich dann auf? Wer freut sich dann, dass du da bist? Das war die Idee. Wenn ich den anderen Gutes tue, dann tun sie mir auch wieder Gutes. Er hat sich letztendlich auf das verlassen, was damals das soziale Netz der Gesellschaft war. Das waren Beziehungen, das waren Freundschaften. Das war, wenn du mich zum Essen einlädst, dann lade ich dich auch ein. So läuft es damals. Das ist die Lösung. Und jetzt kommt das Lob. Jetzt wird gelobt, gut gemacht. Ja, Jesus klopft dem auf die Schulter. Klasse, so muss man es machen, alles richtig gemacht. So muss man sich durchs Leben tricksen. Man kommt ja zu nichts, wenn man sich nicht, gell, ein bisschen durchtrickst. Und da fragt man sich schon, Jesus, meinst du das jetzt ernst? Du kannst den doch nicht auf die Schulter klopfen. Du musst doch zumindest sagen, gute Idee, aber schwierig. Und Jesus sagt aber, die Kinder dieser Welt, und damit meint er diesen Verwalter, die sind klüger und gerissener als die Kinder des Lichts. Jesus macht einen ziemlich, ja, einen Vorwurf uns Christen. Er sagt, ihr Christen, ihr seid oft so unklug. Ihr seid so untätig. Ihr seid so abwartend. Macht's wie der Verwalter. Ja? Der hat eine Idee, der sagt, ich brauche jetzt schnell eine Lösung. Dann hat er die Lösung gefunden, er hat was gefunden und sagt, jetzt setze ich es um. Das mache ich einfach. Darauf setze ich jetzt alles. Das ist meine Hoffnung. Und die Christen seid oft so abwartend. Mal gucken, mal schauen, mal wartet auf die Endzeit oder man lamentiert, dass sie vielleicht schon da ist. Man bleibt schön in der Deckung, immer Deckung, schön in der Deckung bleiben, in der Defensive, nicht zu weit rauswagen, das ist gefährlich. Und Jesus sagt, die Kinder der Finsternis, die Kinder der Welt sind klüger als ihr. Der Verwalter hat nämlich nichts zu verlieren und Jesus fragt uns auch, was habt ihr eigentlich zu verlieren? Warum seid ihr in der Deckung? Warum habt ihr Angst, Gegentore zu kassieren? Geht doch mal in die Offensive, wagt doch was, geht doch raus. Und Jesus sagt weiter, macht euch selbst Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, damit, wenn der Mammon zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt. So schnell geht es heute. Die Pointe des Ganzen. Die erste Pointe ist, Geld ist endlich. Das hört irgendwann auf. Unser Besitz ist begrenzt. Unser Besitz ist nicht alles. Das Geld, was wir haben, den Besitz, den wir haben, dieser Mammon. Das Wort Mammon ist ein komischer. Ich habe als Kind, Jugendlicher immer gedacht, es wäre ein Tier. So ein Mammut irgendwie, so ein ganz schlimmes Tier, riesig groß. Aber das ist nicht gemeint, sondern dieses Wort kommt wahrscheinlich vom aramäischen Amen. Amen, sagt man beim Gebet. Und man sagt damit, so ist es. Ja, so ist es. Oder wenn Jesus was sagen will, was ganz wichtig ist, wo er sagt, da könnt ihr euch 1000%ig drauf verlassen, dann sagt Jesus Amen. Sagt, wahrlich, so ist es. Das ist sicher so, 1000%ig. Und so ist Mammon auch etwas, worauf ich mein Leben baue, wo ich sage, das ist sicher, das ist Amen, das ist mein Besitz, das gehört mir, da kann ich mein Leben drauf bauen, das taugt. Das steckt in diesem Begriff Mammon schon drin. Also es ist schon so, Vorsicht, ja, Besitz. Denn Jesus sagt, Geld ist endlich. Der Besitz ist dir gegeben, ist dir geschenkt worden. Du kannst jetzt damit machen, was du willst, aber irgendwann hört es auch auf. Spätestens im Himmel hast du dann nichts mehr. Ja. Dann ist die Frage, wer nimmt dich auf in die ewigen Hütten? Jesus sagt mit dem Gleichnis, verlass dich niemals auf deinen Besitz. Niemals. Sondern mach's wie der Verwalter, der tauscht Besitz gegen Freundschaft. Er gewinnt sich Freunde durch das Geld. Ist auch schon wieder schwierig, gell? Weil wo fängt es an, dass ich das Geld sinnvoll und großzügig einsetze? Und wo fängt es an, dass ich mir Leute kaufe? Ist mir schon wichtig bei der Kindererziehung. Mein Sohn hat auch schon manchmal eine Idee gehabt, so, das schenke ich einfach weiter, das Geld. Seine Idee war aber, dadurch sich Freunde zu kaufen. Und das will ich ihm mal beibringen. Nee, also nur weil du ihm was gibst, was dir vielleicht wichtig ist und was ihn ganz arg freut, Vorsicht, du darfst ihm es gern schenken, aber nicht, um dir den zu kaufen. Aber Jesus sagt, setz das Geld sinnvoll ein. Mach was Gutes damit. Also das ist das Erste, was er sagt. Sei nicht abhängig. Die erste Pointe, und die soll uns befreien auch. Die soll befreien sein, es ist heute das Evangelium für uns. Verlass dich nicht drauf, du musst dich nicht drauf verlassen. Du kannst nicht unabhängig vom Geld sein oder vom Besitz, das geht nicht. Unabhängig sind wir nie davon, das weiß Jesus auch. Aber wir brauchen das, das ist uns gegeben. Aber wir können uns frei davon machen. Und Jesus sagt auch wie. Nämlich, oh, das macht jetzt keinen Sinn. Nämlich zweitens, investier in Menschen. Nimm das, was du hast und gib es weiter. Sei großzügig, mach was Gutes damit. Jesus bezeichnet das Geld oder diesen Besitz als Mammon der Ungerechtigkeit. Und er sagt damit, er sagt nicht, dass er ungerechte Mammon, also der Besitz ist nicht an sich per se ungerecht. Aber problematisch wird es trotzdem, wenn wir Menschen das in die Hand kriegen, wenn wir Menschen was davon bekommen, dann fängt es an, ungerecht zu werden. Weil dann habe ich, das, was ich habe, das fehlt wieder dem anderen. Das ist nun mal so, bei einer Kaffeetafel, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr heute zum Kaffeetrinken eingeladen, gibt es einen Kuchen, kriegt jeder ungefähr das gleiche Stück. Das ist einfach höflich, wenn man eingeladen ist. Aber in der Welt sieht es ja anders aus. Ja? Wenn da ein Kuchen reingeschoben wird, dann kriegt erstmal der ganz nah dran ist. Der nimmt sich erstmal ein Viertel. Das ist eigentlich ungerecht, gell? Aber das macht er halt. Und am Schluss bleiben vielleicht für den Letzten, der sagt, ich hätte auch noch gern was. Nicht viel, aber ich hätte auch gern was. Der kriegt vielleicht nur noch ein Krümelchen. Das ist halt so, wenn Geld in Umlauf kommt, in unserem Leben, in der Gesellschaft, dann wird es immer ungerecht. Deswegen nennt Jesus das den Mammon der Ungerechtigkeit, auch wenn das der Mammon nicht an sich ungerecht ist. Und Jesus gibt uns aber eine Methode, das Geld reinzuwaschen. Nämlich, wenn ich es weitergebe, dann wird es sauber. Geldwäsche. Habe ich mal erlebt beim Bäcker. Geldwäsche, wollte ich ein Geldstück über die Theke reichen und mir ist es aus der Hand gefallen, stand da so ein Putzeimer, jetzt ist das genau da reingefallen. Da meint die Bäckersfrau, pfiffig wie sie war, also Geldwäsche gibt es bei uns voll nicht. Aber Jesus sagt, dein Geld ist sauber und das, was du hast, ist ganz lupenrein, wenn du großzügig was davon gibst. Wenn du was siehst, dann gib doch, ohne gleich eine Gegenleistung zu erwarten, dann gib das, was du hast, was du bekommen hast. Jetzt können wir bei dem Gleichnis immer noch sagen, puh, ist ja easy für diesen Verwalter, der gibt einfach Geld weiter, was ihm gar nicht gehört. Das ist ja ganz schön, gell? Da kann ich dann großzügig sein, wenn ich sage, naja, ich habe nichts davon, der hat eh zu viel und gebe ich das mal weiter. Manche Ausleger nehmen aber genau das zum Anlass zu sagen, ja, was gehört dir eigentlich? Ist es nicht so in unserem Leben, dass es gleich ist wie mit diesem Verwalter? Wir sind angestellt und wir haben das, was wir haben, bekommen, um es zu verwalten. Es gehört uns aber nicht. Was gehört uns denn eigentlich? Gar nichts. Wir haben es nur bekommen für eine gewisse Zeit. Es wird uns aber auch irgendwann wieder genommen. Sind wir nicht auch wie dieser Verwalter, der an mancher Stelle auch ungerecht ist, der Geld verschwendet und verschleudert? Was machen wir denn mit dem, was wir bekommen haben, was Gott uns geschenkt hat? An Gaben, an Fähigkeiten, an Mittel, an Familie, an soziale Eingebundenheit, an Gemeinde, an Glaube. Alles, was wir bekommen haben, ist ja ein absolutes Geschenk. Was mache ich damit? Müsste uns Gott nicht auch an mancher Stelle rausschmeißen und sagen, pff, du hast es nicht verdient? Aber würde uns der Verwalter nicht loben, wenn er sagt, oh, jetzt aber, jetzt verschwendest du, finde ich gut. Das ist gut. Du bist klug, du machst es richtig. Jetzt bäumt sich am Ende nochmal der Zweifel auf, wenn man jetzt diesen Vers liest, weil der ist jetzt ganz komisch. Nach diesem Gleichnis steht jetzt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Denken wir jetzt, hä? Der Verwalter da, der ist ja nicht treu gewesen mit dem Geld, der hat es ja veruntreut. Ja? Das passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Ja, am Ende kommt dann doch die Klatsche oder wie muss ich jetzt das verstehen? Was hier in diesem Vers oft gemeint ist, und ich glaube, dieser Vers wird oft missverstanden, ist so eine Buchhaltertreue. Ja, du musst mit dem, was du hast, musst du exakt sein. Alles genau protokollieren, jeder Cent, das muss schon alles genau stimmen. Wir verstehen oft so eine Buchhaltertreue mit diesem Vers. Aber jetzt nach diesem Gleichnis merken wir, das kann hier gar nicht gemeint sein. Hier ist was ganz anderes gemeint. Wer im Geringsten treu ist, und das Wort, das hier steht, treu, das ist das Wort, das wir auch verwenden für den Glauben, nämlich das Vertrauen. Wer im Geringsten vertrauensvoll ist, der ist es auch im Großen. Was Jesus hier meint ist, wer im Kleinen auf das Richtige setzt, wer im Kleinen vertrauensvoll ist, wer ehrlich ist, wer großzügig ist, wer gerne weitergibt, wer gerne für andere lebt, der ist es auch im Großen. Der wird auch irgendwann mal vor der Himmelstür stehen und Jesus wird sagen, ich kenne dich. Du warst schon im Kleinen treu. Und dir gehört auch das Reich Gottes. Du hast immer versucht, für andere zu leben. Du hast andere mit reingenommen. Du hast mit dem, was du hast, warst du großzügig, warst du gut. Und wer im Kleinen untreu ist, wer nur an sich denkt, wer nur seinen Bereich hat, wer im Kleinen ungerecht ist, nur an sich denkt, der ist es auch im Großen. Zudem wird Jesus irgendwann mal sagen, ich kenne dich nicht. Und er wird irgendwann mal zu Jesus sagen, ach, ich kenne dich eigentlich auch nicht. Immer nur um mich gedacht. Es ist ein absolut spannendes Gleichnis. Es endet dann mit, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz. So endet das Gleichnis. Und danach nimmt sich Jesus die Pharisäer noch vor, weil die Pharisäer am Geld hingen. Und die haben sich ganz schön geärgert über das, was Jesus sagt. Jesus sagt, wofür lebst du? Was ist dir eigentlich wichtig? An was klammerst du dich? Was hältst du fest? Letztendlich macht uns dieses Gleichnis frei, weil es sagt, du bist nicht abhängig vom Geld. Du brauchst es ja, aber du kannst dich frei machen davon. Und du kannst dich nur frei davon machen, im Kleinen treu sein, wenn du anderen dienst, für andere da bist und wenn du dein Leben auf die wahren Werte setzt. Das ist jetzt ziemlich moralisch so am Ende nochmal. Und doch ist es etwas Befreiendes. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben in der kommenden Woche, dass es Momente gibt, wo wir merken, jetzt ist es Zeit mal zu verschleudern, zu verschwenden, einfach zu geben, einfach mal zu gucken. Weil dazu lädt Jesus uns ein. Und das war auch sein Lebensstil. Jesus hat niemals versucht, an irgendeinem Besitz festzuhalten. Niemals. Die Kasse hat er verwalten lassen. Er wollte gar nicht wissen, was da drin ist. Es war ihm gar nicht wichtig. Jesus war es noch nicht mal wichtig, dass da auch Gelder manchmal wegkommen. Das war Jesus nicht wichtig. Sondern ihm war wichtig, sein Leben zu leben im Dienst der anderen. Andere zu retten, andere zu befreien. Amen.